Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Scharf.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Trauma at Work Podcast. Und heute möchte ich zusammen mit meinem Gast näher auf das Thema posttraumatische Reifung eingehen. Und ich freue mich sehr, Frau Professorin Insa Voken begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch nehmen.
Gerne.
Und nachdem ich in der letzten Episode mit Herrn Professor Kruse über Resilienz gesprochen habe, fand ich es sogar einen sehr interessanten Zufall, dass Sie mir in unserem Kennenlerngespräch erzählt haben, dass er ja sogar mal bei Ihnen studiert hat. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Und ich darf Sie vorstellen. Sie sind Professorin für Entwicklungspsychologie und zwar, und das ist besonders und sehr bedeutsam, über die gesamte Lebensspanne. Sie haben unter anderem langjährige Erfahrung in der psychologischen Alternsforschung. Nach Ihrer Professur an der Universität Siegen wirken Sie heute als Seniorprofessorin an der Goethe-Universität Frankfurt im Arbeitsbereich interdisziplinärer Alterswissenschaft. Und in Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit Fragen der Lebenslaufpsychologie, der Resilienz im höheren Lebensalter sowie mit Geschlechter- und Generationenbeziehungen. Sie haben unter anderem auch an einem Forschungsprojekt mitgewirkt, bei dem es um das Thema Kriegskinder des Zweiten Weltkriegs ging und dazu auch publiziert und eine, wie ich finde, der wenigen Konferenzen zu diesem Thema mitinitiiert. Und aufmerksam wurde ich auf Ihre Arbeit vor allem über einen Buchbeitrag und der genau die Punkte beinhaltet, die ich heute mit Ihnen besprechen möchte und die wunderbar auch anschließen an das letzte Gespräch. Sie haben über Resilienz und posttraumatische Reifung geschrieben und zwar diese beiden Begriffe sehr genau, sehr präzise beschrieben und ganz fein voneinander abgegrenzt. Und ich habe tatsächlich wenig oder überhaupt gar keinen Artikel oder Buchbeitrag gefunden, der das in einer so schönen, übersichtlichen und strukturierten Form gemacht hat. Und daran möchte ich gerne auch mit meiner ersten Frage anknüpfen. Wie würden Sie heute, über 15 Jahre später, die Differenzierung zwischen Resilienz und posttraumatischer Reifung beschreiben?
In den letzten 15 Jahren, seit ich mich zuerst damit beschäftigt habe, ist natürlich im Bereich Resilienz sehr viel mehr passiert. Es gab ein deutsches Zentrum für Resilienzforschung. Das ist inzwischen ein großkarätiges Leibniz-Institut, also in die ganze Frage der Resilienzförderung überhaupt auch dieses Konzeptes von Resilienz vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Erlangung, Aufrechterhaltung von seelischer Gesundheit ist sehr viel investiert worden. Also das ist, hat dazu geführt, dass eigentlich der Resilienzbegriff aus der Wissenschaft so ein Stück auch rausgegangen ist. Er taucht in den Sonntagsreden von Politikern auf als etwas, was Gesellschaft erreichen muss, was jeder erreichen muss. Also Resilienz ist ein Stückchen allgegenwärtig geworden und meint letztlich so etwas wie Herstellung von seelischer Gesundheit, Funktionsfähigkeit, eine gewisse Anpassungsfähigkeit in schwierigen Lebenslagen, bei gewissen Risiken und wie das herzustellen ist. Darüber gibt es eben sehr, sehr viel Forschung. Die posttraumatische Reifung bezieht sich auf ein etwas subtileres Phänomen, auf die Frage eigentlich eben auch der Verarbeitung von massiven traumatischen Erfahrungen. Bei Resilienz sind es oft auch nur schwierige Lebenslagen und gewisse Risiken, die sich in bestimmten Zusammenhängen ergeben, mit posttraumatischer Reifung bezieht man sich eigentlich auf Phänomene der Erfahrung von Verletzungen, Traumata, die eigentlich so ein Stückchen die menschliche Bewältigungsfähigkeit überfordern. Also normalerweise, es ist eigentlich so, wo jeder nur Ohnmacht, Hilflosigkeit erlebt, wo eigentlich auch ein Angriff auf Sinnzusammenhänge, auf Wertesysteme, Glaubenssysteme passiert und ein sehr massiver Einbruch in eigentlich ein Stück in die Selbstsicht und Weltsicht passiert. Und insofern bezieht sich die posttraumatische Reifung auf Bewältigungsvorgänge. Es geht nicht dabei um die Erfahrung eines Traumas an sich, sondern es geht eben um die Form des Sich-Einlassens darauf und des Umgangs damit, der im Falle einer Nichtentwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung bedeutet, dass irgendwelche Veränderungsprozesse passieren, die letztlich durchaus auch als positiv erlebt werden. Also es sind positive Transformationen nach Erfahrungen, Ereignissen, die eigentlich nur Trostlosigkeit bedeuten. Also von daher ist es ein Stück eine einschneidendere Erfahrung als die Phänomene, um die es bei dem Konzept Resilienz und dem Bewältigungsverhalten unter der Perspektive Resilienz geht.
Jetzt taucht ja dieser Begriff Reifung auf, aber manchmal taucht er ja auch auf, indem es posttraumatisches Wachstum heißt. Was sagen Sie denn zu dieser Differenzierung oder wo sehen Sie das eher für sich?
Für mich ist die Unterscheidung zwischen posttraumatischer Reifung und posttraumatischem Wachstum nicht so entscheidend. Ich benutze es eigentlich austauschbar. Es gibt im Englischen den Begriff des Growth, also würden wir mit Wachstum übersetzen. Und das finde ich auch, beschreibt eigentlich diesen Prozess der Transformation eines extrem negativen, verstörenden, verletzenden Ereignisses in etwas, was auch Positives erbringt. Also eine neue Sichtweise auf sich und auf den eigenen Selbst-Welt-Zusammenhang, bei dem neue positive Aspekte wahrgenommen werden können und so ein Stück auch bleiben. Also es ist nicht nur ein kurzfristiges Phänomen, sondern es ist etwas, was eigentlich auch dann ein Stück integriert wird in die Selbstsicht und auch in die Beziehung zu sich, zu anderen Menschen, zu übergeordneten Zusammenhängen, zu so etwas wie Spiritualität. Und ob man das nun als Reifung oder ob man das als Wachstum bezeichnet, das ist mir persönlich nicht so wichtig.
Sie haben da diese fünf Bereiche ja auch geschrieben, die das kennzeichnen, ne, was jetzt genau posttraumatische Reifung ausmacht. Sie haben ja schon einige jetzt angesprochen. Da geht es um die Intensivierung der Wertschätzung des Lebens. Dann als zweites die Intensivierung persönlicher Beziehungen, das Bewusstwerden der eigenen Stärke als dritten Punkt, viertens Entdeckung neuer Möglichkeiten und fünftens Intensivierung eines spirituellen Bewusstseins. Ja. Würden Sie das aus heutiger Sicht so betrachten, dass das so diese Bereiche sind oder hat sich da noch was verändert?
Also man kann natürlich mal überlegen, auf welcher Ebene siedelt man das an. Also ich denke, dass so etwas wie das Prinzip Hoffnung eine ganz wichtige Rolle spielt, dass das eigentlich wieder hergestellt werden kann, dass ein Aspekt wie Versöhnlichkeit gedacht werden kann. Und zwar nicht im Sinne von entschuldigen. Also Schuld ist da, es ist oft auch Scham da, also diese ganz starken Emotionen, aber sie können zugeordnet werden und gerade in Bezug eben auf ein Verständnis für andere, ein tiefes Verständnis für andere, die sich auch Schuld eingehandelt haben, dass also so etwas herzustellen und auch stehen lassen zu können, ohne praktisch selber ständig darum kreisen zu müssen. Es gibt ja auch eben bei der posttraumatischen Reifung, oder es ist ein Prozess, ein Herstellungsprozess, der mit neuen Sichtweisen, der auch eine Phase oft des Grübelns und der gedanklichen Fixierung darauf oft bedeutet, und dann aber ein Stück überführt werden kann in Sichtweisen, die mehr als das unmittelbare eigene Erleben bedeuten. Also man kann Zusammenhänge, in denen so etwas passiert ist, ein Stück stärker wahrnehmen. Also es erweitern sich eigentlich so kognitive Sichtweisen, Einschätzungen, Bewertungen, und ohne eigentlich etwas wegzunehmen von dem Schrecklichen. Also das ist eigentlich ganz wichtig, dass deswegen spielt für mich auch so etwas wie Ambivalenzfähigkeit eine ganz wichtige Rolle, also die Herstellung eigentlich der Fähigkeit auszuhalten, dass eine gewisse Form der Trostlosigkeit und des Schreckens auch weiter besteht. Das ist nicht aufgehoben, aber es ist ein Stück in Beziehung gebracht zu der Erfahrung von Trost und von positiven Aspekten, die, dass man auch ein Stück relativieren kann und selber wieder handlungsfähig wird, dass sich Spielräume eröffnen. Und es klingt jetzt gerade im Zusammenhang mit Traumata, klingt es ein bisschen merkwürdig, dass man den Begriff des Spiels mit hineinnimmt. Aber das ist für mich eigentlich eben auch dieser Zusammenhang mit dem Aushalten von Ambivalenz, die nicht nivelliert werden kann, sondern die eher gehalten wird. Und die bedeutet eigentlich auch, ich kann neue Schritte, hypothetisches Denken, neues Denken neu zuordnen, einordnen. Und das ist so ein Stückchen auch, was im sehr positiven Bereich eigentlich Spielen bedeutet. Also ein Zugang, ein Herausgehen aus Fixierungen, aus sehr rigiden Mustern und etwas wieder in Fluss bringen. Und ich denke, dass das ist dann immer ein bisschen schwierig, so etwas als Aspekte oder Konzepte von posttraumatischer Reifung zu benennen. Da ist es dann einfacher zu sagen, es geht eben um so etwas wie neues Bewusstwerden des eigenen Lebens, so etwas auch wie ein Stolz darauf, dass man etwas geschafft hat und nicht daran zerbrochen ist, und also in dem Sinne die eigene Stärke entdecken und neue Möglichkeiten entdecken. Also aber man kann es eben auch in so andere Begriffe und Konzepte noch mit hineinnehmen.
Ja, ich finde, Sie haben jetzt gerade so viele interessante Blickwinkel darauf mit reingebracht. Ich denke, dieser Spielraum, Spielbegriff ist ja durchaus auch in dem Sinne wichtig, dass ein neues emotionales Erfahren möglich wird. Und was ich jetzt auch interessant fand, wenn Sie sagen, ja, also man kann dann wieder stolz sein oder auch was ich noch wichtiger finde, ist also nicht nur kognitiv, sondern man weiß vielleicht in vielen Situationen, ich müsste jetzt stolz sein oder ich dürfte jetzt stolz sein und kann das aber nicht fühlen. Und ich glaube, so dieser Aspekt, dass es dann auch wieder fühlbar wird, also das wäre jetzt für mich so etwas, was ich so ganz, ganz originär mit diesem, ich sag jetzt mal bewusst, wachsen. Ja. Also ja, was ich damit in Verbindung bringe. Und da käme ja dann dieses Stichwort mit rein, was Sie als Illusion der psychischen Stärke benannt haben. Weil das eine, dieses Stolz, ich sag mal Stolz als reines Wissen darüber, dass ich das jetzt sein dürfte, das kann man sicher auch, wie sage ich mal, einreden. Aber vielleicht erklären Sie noch mal diesen Begriff dieser psychischen, dieser Illusion der psychischen Stärke.
Ja, also der Begriff der Illusion der psychischen Stärke kommt aus einem ganz anderen Bereich. Deswegen, das ist eigentlich eher ein Muster, was einem nicht hilft.
Genau.
Vor allen Dingen, wenn man psychische Stärke als so etwas wie Kontrollfähigkeit, Unverwundbarkeit eben nicht sich von Emotionen mitreißen zu lassen definiert. Wenn man psychische Stärke eigentlich mit diesen beiden Aspekten eigentlich von stark und auch schwach sein können, und sich lösen zu können, aber auch sich binden zu können. Also wenn man das als Stärke meint, dann finde ich das irgendwie korrekt. Und dann gibt es tatsächlich im Bereich der posttraumatischen Reifungsforschung diese Beobachtung, dass manche eigentlich mit der Illusion von ich habe etwas geschafft, ich habe das überwunden, ich bin ja stark, erstmal eine Zeit lang leben, aber die eigentlich den ganzen Bereich der Trauer und der Verletzlichkeit zu früh ausgeblendet haben oder abgespalten haben. Und dann wird praktisch das zu einer Selbstverortung. Und ist eben nicht integriert und getragen. Und dann ist das langfristig nicht hilfreich und wäre tatsächlich eben eine Illusion von Reifung. Und es ist schon wichtig, das ist ein mühsamer Konstruktionsprozess, also das muss man auch immer wieder erreichen, der auch durchaus immer mal wieder bedroht ist. Also durch äußere Umstände, wenn zum Beispiel so etwas wie Sicherheit nicht hergestellt ist oder wenn weitere Verlustereignisse und schwierige Lebenslagen dazukommen, ist das auch, für immer in Zement gegossen, sondern das muss da möglicherweise nochmal wieder neu eigentlich balanciert werden. Und da ist es eben wichtig, dass eigentlich die Emotionen eben mitgenommen werden, und zwar eben in ihrer Janusköpfigkeit. Also beide Seiten. Mir fällt noch ein anderer Begriff, den ich eigentlich auch für gut nutzbar halte, in diesem Phänomen posttraumatischer Reifung. Und das ist dieser Begriff der Natalität von Hannah Arendt. Also stellt es ja so ein Stückchen auch dem Konzept der Mortalität entgegen. Die Natalität nennt es Gebürtlichkeit. Und es ist sozusagen die Fähigkeit von Menschen, eine Anfänglichkeit wiederherzustellen. Also das ist auch so ein Stück auch eine andere Umschreibung dessen, was ich eben auch mit Spielraum benannt habe. Und das, was man eben auch so als ein Möglichkeitsraum, eben so etwas wie eine positive Transformation auch zu leisten. Also irgendwo wieder einen Ansatzpunkt zu haben, der etwas öffnet. Und da finde ich einfach dieses Konzept der Anfänglichkeit eine wichtige Idee, die man sicherlich auch in der Arbeit, in der therapeutischen Arbeit mit Menschen, die Traumata erlebt haben, eigentlich mit nutzen kann. Ist aber nichts, was man verordnen kann. Also es gibt ja viele Konzepte, die erstmal plausibel sind und so kognitiv auch überzeugen. Und das nützt dann aber nichts, wenn das nicht wirklich auch empfunden und erlebt und konkret erfahren wird. Das, also die Emotionen und die Empathie für sich selber und das Ausloten eigentlich der eigenen Stimmungen und Schwankungen, die müssen da mitgenommen werden. Und allein diese kognitive Zuordnung, die reicht nicht. Man spricht ja manchmal in der Psychologie auch davon, dass es so etwas wie eine Mentalisierungsfähigkeit gibt. Also die man oft für andere, dass man eigentlich andere versteht, warum sie was fühlen und handeln und das ansatzweise nachempfinden können. Das muss man. Manche Menschen haben das für andere, aber nicht für sich selbst. Das muss ein Stück eigentlich auch selbst ausgelotet werden und eben auch die eigenen Höhen und Tiefen und die eigenen Schatten, die müssen damit einbezogen werden. Und insofern sieht man manchmal eben auch bei Menschen, die tatsächlich so etwas wie posttraumatische Reifung erleben, sieht man vielleicht gar nicht so sehr von außen. Also Menschen müssen nicht unbedingt gut funktionieren. Also das ist eher das Kriterium der Resilienz, die Funktionsfähigkeit, sondern es ist so ein Stück eben auch was Transzendierendes, was nicht so immanent sichtbar ist, sondern was eigentlich gefühlt erlebt wird und dann auch eigentlich nur von dem Menschen selber, also praktisch in der Subjektperspektive so erlebt wird, aber sich nicht unbedingt für alle anderen erschließt.
Ja, es muss sich auch nicht im Außen zeigen. Da wären wir dann wieder eher bei dieser Illusion, oder? Also da wären wir dann eher so bei etwas, wo wir sagen, okay, wir müssen irgendwie alle psychisch stark sein. Das ist so dieses, vor allen Dingen in der Arbeitswelt. Also da hat man ja dann doch eher dieses nach außen hin die Stärke zeigen. Und da sind Sie jetzt eben, haben Sie dieses Janus-Kopf-Modell ganz kurz erwähnt, aber ich glaube schon, dass wir das nochmal erläutern. Das ist ja vielen vielleicht nicht so ein Begriff. Und diese zwei Seiten der Medaille sozusagen.
Ja. Also es ist eben eigentlich, das Schreckliche ist nicht weg. Und wenn ich das völlig verdränge und im Grunde nur den hell beleuchteten Kopf und die Schatten nicht mehr präsent habe, dann ist es schwierig. Dann bleibt irgendetwas, eine Wunde oder etwas, was weiter nagt und so ein Stückchen auch ein hindert an Weitergehen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man oft auch, also man wird natürlich auch ein Stück immer genötigt, nach außen zu zeigen oder das in Worte zu fassen. Und Menschen, die das können, also so jemand wie Viktor Frankl oder in gewisser Weise Primo Levi oder die Menschen, die darüber schreiben können oder die das bildlich ausdrücken können oder gerade im künstlerischen Bereich Ausdrucksmöglichkeiten haben, da hat man das Gefühl, ja, da sieht man da, was das bedeutet, aber das können nicht alle. Und bei manchen bleibt es einfach in ihnen und man spürt es manchmal, wenn man mit ihnen zusammen ist, dass irgend so eine Art von Aura da ist, dass jemand da irgendetwas beide Seiten hat. Aber das drückt sich, also das kann man sozusagen nicht auszählen oder nicht mit einem Fragebogen messen. Da gibt es nicht so eine richtige Skala. deswegen ist es eben einfach auch Konzept, was damit auch anfällig wird, also auch ein Stück missbraucht zu werden. Oder also gerade diejenigen, wo man das sieht, die können oft dann auch benutzt werden, um zu sagen, es geht doch, es schaffen doch Menschen. Und ich denke, also man darf einfach auch nicht vergessen, dass in dem Bereich ja auch, also, dass es eigentlich irgendwelche Konsequenzen gibt. Man kann etwas einfordern für eine massive Schädigung, die mir möglicherweise eben auch gerade von anderen Menschen zugefügt wurde. Es gilt ja immer so die Man-Made-Disasters als die noch schwerer zu verarbeitenden, weil man da auch ja eigentlich irgendwo das Gefühl hat, es muss so etwas wie Strafe, es muss so etwas wie Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Und insofern spielt also bei so einer Idee wie Schmerzensgeld, kann man so etwas verhandeln. Und da ist es manchmal eben einfach auch schwierig, dass Menschen, denen es eigentlich gelingt, wieder handlungsfähig zu werden, eigentlich auch ganz wichtige Teile in der Gesellschaft zu sein, weil sie zeigen, man kann so etwas Schreckliches auch überwinden, man kann weiterleben, man kann einen Beitrag leisten. Die werden dann manchmal benutzt, um all die Menschen, die das nicht können, die möglicherweise daran ganz fundamental zerbrochen sind, das so ein Stückchen denen auf die eigene Füße zu kippen. Und das, also insofern spielen ja bei diesem Konzept nochmal so ethische Fragen eine Rolle mit. Und da, das ist bei der Resilienz, kann man das so ein Stück klarer sortieren. Da hat man auch mehr Ansatzpunkte für Intervention und dann kann man so ein Stück auch Funktionsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit wiederherstellen. Das ist bei der posttraumatischen Reifung, also auch bei der Auseinandersetzung mit noch massiveren Erfahrungen und Erlebnissen schwerer möglich. Dadurch gibt es da immer so eine Grauzone, kann man das von außen beurteilen, kann man das irgendwo doch in seinem Ausmaß messen, kann man wieder Anpassung messen.
Kann man Reifung messen, kann man Wachstum messen, kann man, ja, ja, wenn wir es nicht gleich wieder mit dem Leistungsbegriff versuchen zu erklären. Das ist interessant, weil damit sprechen Sie ja auch einen wichtigen Punkt an, weil gerade die Menschen, die Sie eben beschrieben haben, denen das womöglich auch aus guten Gründen nicht gelingt, die hören wir selten.
Ja, die sind auch nicht, also die im wahrsten Sinne des Wortes nicht überleben.
Ja.
Die sind nicht präsent.
Mhm.
Also ursprünglich ist ja auch der Begriff der Resilienz, ist eigentlich definiert worden als ein erwartungswidriger guter Outcome, also ein Resultat.
Mhm.
Und galt eigentlich eher als die Ausnahme. Und die Idee war, also allererste Forschung jetzt im vor allen Dingen im Bereich psychischer Verarbeitung ging ja um Kinder von psychisch kranken Eltern. Und man stellte fest, also viele sind extremst belastet, werden selber psychisch auffällig und etwa ein Drittel, gibt immer so diese ein Drittel Vorangabe, Vermutung, denen gelingt es. Und zu gucken, wie machen die das? Wie und kann uns dieses Wissen helfen, um denen es nicht gelingt oder immer nur mal, um denen irgendwo auch Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten und denen zu helfen. Und diese Erwartungswidrigkeit, also das war oft war am Anfang eigentlich so Teil der Definition eben auch von Resilienz und auch eben die Annahme, bestimmte ganz, ganz schmerzhafte Erfahrungen, traumatische Erfahrungen können gar nicht verarbeitet werden. Und wenn das doch gelingt, irgendwo auf einer neuen Ebene, dann ist das so ein Stück auch Gegenwahrscheinlichkeit, weil die meisten zerbrechen daran. Und das klingt dann, also das klingt dann immer so, als ob es ein Stück Persönlichkeit auch ist. Man muss sehr vorsichtig sein. Das wird immer, muss immer auch individuell bestimmt werden, aber es ist nicht jetzt irgendwie einfach die individuelle Leistung oder Persönlichkeit. Also spielen soziale Umwelt, überhaupt Umwelten und die systemische Zusammenhänge spielen eine ganz wichtige Rolle. Und insofern kann Gesellschaft natürlich auch aus dieser Forschung lernen, wie sie versucht, Lebensumwelten herzustellen, die gar nicht dazu führen, dass es zu solchen Ereignissen kommt. Bis hin zu also dieses aktuelle Zugunglück, wenn man weiß, dass Gullis überlaufen und dass es schwierige Hänge gibt, dann sollte ich da vor allen Dingen investieren. Natürlich muss den Menschen, denen diese traumatische Erfahrung eines massiven Verletzung, bei denen Menschen sterben, erfahren zu haben, dem muss genauso geholfen. Da muss ich auch Wissen haben. Aber es geht eben eigentlich auch darum, eben Umwelten herzustellen, Schulen, Kindergarten, Berufsalltag so zu gestalten, dass es nicht dazu kommt. Also das dürften nicht per se Risikolagen sein. Deswegen ist immer so diese Vorstellung, wir machen alle resilient. Das würde ja bedeuten, die Welt ist sozusagen Risiko. Es ist so eine Bedrohungslage, dass wir alle irgendwo trainiert werden müssen, widerständig zu sein. So ist es ja nicht. Also man soll die Welt natürlich einfach auch und Umwelten so gestalten, dass da auch seelische Gesundheit nicht gefährdet ist, sondern es gibt Herausforderungen, es gibt Krisen, die gehören auch genau damit zu. Also daran wächst man auch. Also das bedeutet auch nicht, Umwelten nur so zu gestalten, dass überhaupt keine Barrieren mehr da sind. In der Auseinandersetzung mit einem Hindernis oder mit einer Zurückweisung, mit einem teilweise Versagen, mit einem Misserfolg, das gehört natürlich in den ganz normalen Bereich von Entwicklungsaufgaben, von Anforderungen, von Herausforderungen, richtige Risikolagen, die also bedrohlich sind, seelische Gesundheit per se bedrohen, das ist schwierig. Also es gibt Bereiche, so etwas, wenn ich in den Krieg ziehe, ist in der Tat so, dass das eine Risikolage ist, wo es vielleicht auch Sinn macht, schon vorab so etwas wie Resilienz zu fördern und ein Stück vorab Bewältigungsmechanismen durchzuspielen. Aber es ist natürlich auch Aufgabe der Gesellschaft, eigentlich sie so zu gestalten, dass es keine Kriege gibt. Aber wenn so etwas kommt, dann macht es eben Sinn, auch ein Stück vorbereitend auf mögliche Katastrophen hin zu arbeiten und etwas zu unternehmen. Also das Thema klingt ja aktuell nochmal wieder so an bei dem Thema Katastrophenschutz. Also unsere Welt ist nach einer, also speziell in Deutschland, nachdem Deutschland so viel Unglück über die ganze Welt gebracht hat, ist ja in Deutschland selber, zumindest im Westen Deutschlands, eine lange Zeit eigentlich von Wachstum, Friedenszeit gewesen. Und es wurde immer besser, Kinder wurden, konnten mehr Bildung erfahren als ihre Eltern. Und das ist ja so ein Stückchen gefährdet. Also das ist so nicht mehr da. Also die Welt ist katastrophenträchtiger geworden, auch in Westdeutschland. Und es gab ja immer so ein Stück diese Idee, wenn ich mich auf die Katastrophe vorbereite und überhaupt darauf einlasse, dann lasse ich auch zu, dass sie passiert. Und da gehen andere, sind andere Gesellschaften, die vielleicht auch per se aufgrund ihrer Geolage eher auch mal Naturkatastrophen erfahren, gehen da immer anders mit um. Jetzt ist zum Beispiel in Kanada aufgefallen, dass in den Bussen, jedem Bus stehen auf jeder Seite immer irgendwelche Schilder, wie man, was man für einen Katastrophenfall bereithalten sollte. Und da dachte ich, oh je, wenn das in deutschen Bussen wäre, da wäre aber die Aufregung, der Skandal groß, dass man so etwas überhaupt thematisiert. Aber das ist bei diesen Konzepten, die mit Bewältigungsverhalten und Verarbeitungsformen von ganz schwierigen, riesigen und bedrohlichen Situationen zu tun haben, die handeln sich immer ein. Wie handhaben wir das Verhältnis von, versuchen wir die Katastrophe so ein Stück in Zaum zu halten oder bereiten wir uns darauf vor, wie wir damit umgehen können?
Da haben Sie ja auch so wieder zwei tolle Beispiele in Ihrem Textbeitrag genannt, die dann aber auch nochmal wieder diese Unterschiedlichkeit dieser beiden Konzepte so deutlich macht. Also einmal fand ich das ganz interessant. Sie haben die Resilienzregeln der APA, also der American Psychological Association, auf Deutsch übersetzt. Sie sind ja damals anlässlich des Anschlags des 11. September auf die Twin Towers sind die ja sehr breit und sehr groß und öffentlich kommuniziert worden und wo es auch darum ging, also wie geht man jetzt eben mit dieser extremen Belastungssituation um, und dabei wurden jetzt betont so Aspekte wie aktive Bewältigung statt Passivität, dann diese soziale Unterstützung, aber auch Hoffnung und Sinnorientierung, worüber wir schon gesprochen haben, Flexibilität bei der Emotionsregulation und natürlich auch das Thema der Akzeptanz und dass man so wieder in die Selbstwirksamkeit kommt. Da habe ich mich schon gefragt, könnten denn nicht solche Resilienzregeln auch für uns, also gerade jetzt anlässlich der Krisen, ne, die Sie beschrieben haben, könnten die nicht auch tatsächlich sinnvoll sein? Das ist das eine. Und auf der anderen Seite, und das fand ich also aus meiner Sicht spannender, diesen Aspekt, den Sie antizipatorische posttraumatische Transformation nennen. Das klingt ja erstmal sehr kompliziert, ist es aber nicht. Sie haben das ja auf dieses Altern der Gesellschaft bezogen. Und ich dachte mir aber jetzt, es sind ja ein paar Jahre vergangen, seitdem Sie diesen Text verfasst haben. Und Sie haben diese gesellschaftliche Situation ja gerade beschrieben. Also könnten wir nicht auch, also nicht nur die Resilienzregeln, weil ich glaube nicht, dass die schaden, wenn man sie nicht, falsch deutet, ne, so wie wir es ja eben auch schon besprochen haben, aber könnten nicht auch so eine antizipatorische posttraumatische Transformation helfen, weil jetzt gerade diese Multikrisen, aber auch das Thema Krieg, was ja letztendlich jetzt auch wieder in vielen etwas wachruft. Also da gibt's jetzt, das ist ja jetzt nochmal wieder ein ganz großes, komplexes Themenfeld, was überall so, Sie haben das so schön beschrieben in dem anderen Text mit dem Echo, dass das natürlich jetzt auch wieder wach wird, oder ne, dass dieses Echo vielleicht jetzt gerade wieder lauter wird.
Ja, also es ist sicherlich richtig, dass so etwas wie das Regulatorisches, also dass die Fähigkeit eigentlich etwas austarieren zu können, von nachgeben können und von Struktur, vom Widerstand, von wie nehme ich etwas wahr und bewerte das und von gefühlter Emotion. Also intrapsychisch regulieren zu können, aber auch auf der Verhaltensebene eben zwischen Stärke und Schwäche und flüchten oder standhalten. Das gibt diese ganzen Dichotomien, die oft Polaritäten, die vorgegeben werden. Und da die Idee der Resilienz einfach so als eine generelle Form von Unwägbarkeiten im Leben zu verstehen, als etwas, was so ein regulatorisches Kapital ermöglicht, also eben nicht auf möglicherweise sich auf etwas kurzfristig zu spezialisieren, dann aber wieder loslassen zu können. Also das ist immer etwas, was auch dann in der Situation definiert werden muss, aber als Metakompetenz, als übergeordnete Fähigkeit eigentlich von zwischen Struktur und Flexibilität, zwischen Elastizität und Härte und Widerstand eigentlich oszillieren zu können, eigentlich ein Stück damit umgehen zu können und das auch dann immer wieder anpassen zu können an das, was die Situation erfordert. Also das sind so generell Lebensbewältigungsmechanismen bei Unwägbarkeiten und unsere Welt ist unwägbarer geworden. Daneben gibt es dann aber eben auch Zusammenhänge. Also ich denke so etwas wie, was mit dem Klima passiert, was mit der Bereitschaft von Menschen mit Konflikt umzugehen passiert. Also diese Tendenz, sich eigentlich schnell auf Krieg einzulassen. Das sind nochmal so andere Unwägbarkeiten, wo dann vielleicht eben tatsächlich auch so etwas wie die Antizipation von etwas, wie gehe ich damit um, wenn ich auch gar nicht mehr regeln kann, ob ich Widerstand zeige oder weglaufe, sondern wenn etwas hereinbricht und ich dem ausgesetzt bin. Und nicht von ungefähr habe ich das vor allen Dingen am Beispiel der Demenz. Also der Tatsache, dass es eben einfach sehr viel mehr ältere Menschen gibt, was ja eigentlich eine Ressource darstellt, dass Menschen so viel länger leben können. Aber damit hat man sich auch das Risiko eingehandelt, dass sehr viele eben nur noch in einer besonderen Weise leben können. Und insbesondere was Selbstbestimmung und Autonomie anbelangt und eigentlich für sich selber sorgen zu können, ist da der Anteil dann vielleicht doch sehr groß wird, die das nicht können und der Rest der Gesellschaft sich darauf einlassen muss. Wie geht man damit um? Was stellt man an Ressourcen zur Verfügung und wie bewertet man das und wie bewertet man das möglicherweise auch in Bezug auf sich selbst? Dass ich werde vielleicht mal jemand, der versorgt werden muss, der also darauf angewiesen ist, dass eine zugewandte Umwelt da ist, die das auch so lässt. Und also diese Form von Unwägbarkeit und von eigentlich von Abhängigkeiten, also die Antizipation einer Abhängigkeit, die einfach gegeben ist, kann das so ein Stück angedacht oder kann Gesellschaft so gedacht werden, dass das auch sein kann. Also das ist so ein bisschen das, was ich mit dieser etwas fantastischen Formulierung einer antizipatorischen posttraumatischen Reifungspotenzial meinte.
Ja, ich finde das sehr naheliegend, muss ich sagen. Also bin da wirklich nochmal sehr in Bezug auf das Altern, was Sie beschrieben haben. Aber ja, wie gesagt, jetzt auch in Bezug auf das Thema Krieg, was uns jetzt schon wieder so lange begleitet und wo wir als Gesellschaft und natürlich auch in den verschiedenen Generationen da sind Sie ja die Expertin dafür, wo wir ganz unterschiedlich damit umgehen und wo ganz unterschiedliche Dinge in uns resonieren. Und da haben Sie diesen tollen Begriff des Echos ja verwendet. Das haben Sie jetzt natürlich in Bezug auf ein bestimmtes Forschungsthema konzentriert. Also Sie haben ja über das Echo des toten Kriegsvaters im Lebensverlauf der Töchter geforscht. Aber de facto ja, es gibt auch innerhalb unserer Gesellschaft in ganz unterschiedlichen Generationen dieses Echo. Und damit gehen wir gerade im Moment, ist mir dann deutlich geworden, als so, ne, in Bezug auf diesen Begriff, den Sie da verwenden, ich glaube, wir gehen da eben nicht so antizipatorisch mit um.
Also zu dem Echo gehört vielleicht eben auch nochmal dieses Konzept der Resonanz, was ja auch bedeutet, ich öffne mich gegenüber etwas, was auch nicht so ganz unmittelbar dingfest gemacht werden kann, sondern was mitschwingt und was sozusagen im Feinstaub dessen, was alles so niederkommt, da ist. Und also so eine Fähigkeit eigentlich, das zu spüren und da auch Antworten zu geben. Ich finde den deutschen Begriff Verantwortung eigentlich mal ganz schön. Also Verantwortung heißt ja, es werden Fragen gestellt. Also da gibt es Antworten drauf, und dass wir das praktisch einfach bestimmte Dinge auch gefragt werden, in Frage gestellt werden und das und sich auf eine mögliche Verantwortungsausrichtung einzulassen, das bringt einfach diese Konzepte, wo ja jetzt oft immer so schnell gesagt wird, also es gibt erstens, zweitens, drittens, man muss das und das und das machen. Also es verengt sich im Moment sehr viel auf richtig und falsch und auf was ist gut und was ist böse. Also man braucht nur so jemanden wie Trump anzugucken, wo ich so denke, da ist ganz wenig an Resonanzfähigkeit, weil da gibt es nur gute Menschen, böse Menschen und also diese so eine Zuspitzung, die kann manchmal gedanklich, um irgendwas klarzukriegen, ganz wichtig sein. Die muss dann genau aufgelöst werden und muss möglicherweise in andere, in moderierende Varianten, in Zwischentöne, überhaupt der ganze Zwischenbereich. Und das bringt mich natürlich wieder dann zur Ambivalenz, weil es geht um die Bedeutung des Dazwischen. Und das ist ein Möglichkeitsraum. Das ist auch Resonanz. Also da gibt es etwas auszuschöpfen, was oft bei solchen Verhärtungen der Welt zunichte gemacht wird und gar nicht mehr in den Blickwinkel kommt. Und das Echo, also sich auf so etwas wie ein Echo einlassen zu können, ich muss es nicht nachplappern, ich muss es nicht nachrufen, aber das zu hören und dann möglicherweise einen neuen Ruf zu setzen und zu gucken, wie streut der, ja.
Ja, also ich denke gerade darüber nach, so neu in den Wald reinrufen. Naja, das Echo ist ja da, ne? Die Frage ist jetzt, wie prägt es sich bei wem aus? Und natürlich auch bedingt durch die individuellen Erfahrungen, aber auch natürlich die Erfahrungen in der Familiengeschichte, die kulturellen Erfahrungen, also da... Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert, also dieser Echo-Begriff. Und auch, dass ich glaube oder dass ich, wenn ich das so übertrage, gerade auf dieses Thema, also ja, wie können wir damit vorausschauend umgehen oder wie können wir damit auch gesellschaftlich vorausschauend umgehen, dass wir das eben nicht nur gedacht oder wiederum verengt gedacht wird auf eine Versorgung der Menschen, die jetzt auch zum Beispiel kriegsbedingt oder auch klimafolgenbedingt ihre Heimat verlassen müssen. Da gibt es ja sowas wie so eine, hoffentlich sage ich mal, immer mehr eine Erstversorgung. Aber mit der gesamten übrigen Gesellschaft, da wo es ja da auch, ne, wo man da ja auch in Resonanz geht und wo auch Ängste aufkommen, da glaube ich, dass es wirklich hilfreich wäre, wenn wir diese Konzepte gesellschaftlich mehr lernen würden. Mhm. Das ist mir jetzt wirklich nochmal so in diesem Nebeneinanderlegen von diesen beiden Aspekten, die Sie da, also Sie haben ja einmal diesen Aspekt, wie gesagt, mit diesen Resilienzregeln aufgebracht und dann haben Sie diesen Aspekt mit dieser, ich kann mir das gar nicht so gut merken, antizipatorische posttraumatische Transformation. Aber de facto ist es so etwas wie, ja, das den Umgang mit Trauma auch ein Stück weit lernen und in der Gesellschaft eben auch transparent zu machen, was das bedeuten kann. Also auch wenn wir natürlich immer wissen, es ist kein Automatismus, aber ich glaube, es ist viel negativer, es überhaupt nicht zu wissen. Also dass es diese Prozesse gibt, dass es so etwas wie ein Reifungsprozess geben kann. Ja, so das ist mir sozusagen da nochmal sehr deutlich geworden.
Also man kann auch eben nochmal sagen, dass wenn etwas eben nicht sicher ist, Zukunft ist nie sicher. Im Grunde, ja, ich habe früher oft immer gerne mit der Einheit Aufstehen gearbeitet. Wie wache ich auf und wie begegne ich dem Tag? Das kann ich vorher planen und strukturieren, kann auch schon die Kleidung am Abend vorher rauslegen, die ich anziehe. Menschen machen das sehr unterschiedlich, aber trotzdem lasse ich mich eigentlich mit der Lageveränderung vom Horizontalen in die Aufrechte, lasse ich mich auf etwas ein, was ich nicht hundertprozentig eigentlich bestimmen kann. Und insofern einfach so etwas Antizipatorisches zu haben wie, ich lasse mich ein. Und ich weiß, dass ich Unsicheres, was ich vorher nicht wusste, dass ich damit umgehen kann, manchmal nicht gut, aber und das darauf lasse ich mich ein. Also man kann es im Grunde auf den Alltag auch ein Stück runterbrechen und ja, sich einlassen auf Unsicherheit und trotzdem als Versicherungen sind bei uns Lebensversicherungen. Sehr beliebt, aber.
Ja, stimmt.
Aber es ist trotzdem auch immer, die Verunsicherung ist trotzdem da. Eine Lebensverunsicherung ist auch da. Und praktisch beides zu machen und nicht nur die Möglichkeit, alles versichern zu können, abzustellen. Und sich trotzdem einfach auch bestimmte Dinge abzusichern, das macht schon Sinn, aber eben. Immer wieder den Raum öffnen. Und das sind eigentlich immer diese mit hypothetischen, das ist auch diese Idee des Spiels, des Nutzen eigentlich eines Raumes, der nicht total festgeschrieben ist. Da bringe ich natürlich all das, was in mir schon eingeschrieben wurde, bringe ich mit. Also muss auch mich selber dann immer noch mal wieder, muss mich nicht als völlig determiniert erleben, sondern muss das auch als erstes in mir ein Stück
zulassen
und erfahren können.
Ja, und dann wäre es ja schon wichtig, dass wir eben nicht diese Illusion der psychischen Stärke, also dass in der Gesellschaft ne, diese Illusion aufrechterhalten wird oder wie auch erzählt wird, wir müssen alle resilient sein oder wir müssen resilienter werden. Das ist natürlich es ist nur auch wiederum nur eine Seite der Medaille und wir haben das jetzt schon mehrfach in unserem Gespräch, es ist immer wieder aufgetaucht, dieses Thema, welche Rollen Narrative spielen. Und Sie haben eigentlich schon so viele genannt. Sie haben vom Neubeginn gesprochen. Sie haben von dieser auch kollektiven Fürsorge gesprochen. Sie haben aber auch von Reifung gesprochen. Also welche Rolle spielen jetzt genau diese Narrative auch für uns insgesamt? Und das kann man ja auch immer runterbrechen. Das muss ja nicht auf die Gesellschaft insgesamt sein. Es kann ja auch in einem Unternehmen, Unternehmen stattfinden.
Ja, also ich denk so etwas wie Hoffnung oder Anteilnahme. Also auch die, wenn was schiefgelaufen ist, eigentlich so ein Konzept zu haben, wie gehen wir um mit Fehlern? Nutzen wir das praktisch konstruktiv? Die Bereitschaft eben einfach irgendwie auch das, was unterdrückt ist oder was wird nicht wahrgenommen zu sehen. Also ich habe neulich mal einen Aufruf für eine Tagung gesehen. Das fand ich total spannend, weil das im Rahmen eines Forschungsprojekts über eigentlich Stärke und die Kraft und Stärke eigentlich geht und die Bilder von Stärke. Und da gab es eben den Teilaspekt, mögliche Bilder, Imagination von schwachen Kräften. Also ich denke, so eine Figur wie David, bei David und Goliath, ist eine schwache Position, die dann aber ein Bild des Kleinen, das ist das Große, besiegt oder das am Rande stehende. Also ich denke im Zusammenhang mit auch mit sowas wie Randgruppen, was sind da für Stärken? Haben wir Bilder dafür? Haben wir Narrative dafür? Und ich denke, das ist immer in größeren Gruppen mit gruppendynamischen Phänomenen gibt es immer irgendwo auch sowas wie Meinungsmacher und die Mitläufer und aber also da nochmal so auszuloten, wo sind die Hidden Resilience, die verborgenen Kräfte,
nicht die Hidden Champions, sondern die Hidden Heroes.
Ja, auch die Hidden Heroes, ja. Aber das, was so vielleicht auch nicht so ganz offenkundig ist, was so in der zweiten Reihe.
Ja, oder auch eben leise. Also nicht
leise,
lautstark.
Genau.
Das ist
die Frage, bringen wir das sozusagen in das Bild ein akustisches Laut und leise? Oder sind es die Stänker und die Farblosen. Also in welche Metaphern spielen ja eine wichtige Rolle dabei. Ne? In welche Metapher gieße ich so etwas? Und das bedeutet eigentlich auch wieder vorhandene Muster, die möglicherweise sehr festgefahren sind, ein Stück zu knacken und einfach Potenziale zu nutzen, um vielleicht ein neues Muster herzustellen, also so etwas wie Textiles, also Gewebe herzustellen, was auch weiter gewebt wird.
Und Potenziale auch anders zu deuten.
Ja. Also da spielen, glaube ich, eben das als ein Narrativ zu entdecken und so zu benennen und nicht tot zu reiten. Also es gibt Narrative, kann man nicht mehr hören. Ne?
Ja, sagen Sie mal.
Steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Naja, oder
mit dem, was, hat Gold im Mund. Oder.
Was mich nicht stark macht, was mich nicht umhaut, macht mich nur stärker. Ist ja auch so ein Narrativ.
In Bezug auf Resilienz und posttraumatische Reifung ist natürlich Nietzsches.
Ich wollte, er hat es etwas feiner formuliert.
Nicht umbringt, macht mich stark.
Genau.
Ja.
Das ist tatsächlich etwas, was mir damals mein allererster Chef tatsächlich, man könnte schon sagen, eingetrichtert hat. Ich habe es zum Glück abgelegt.
Also die ganze Erziehung ist lange Zeit so gelaufen. Also ich habe das als Kind irgendwo für selbstverständlich genommen, dass das sozusagen gut gemeint ist, weil einen das stark macht und herausfordert. Und das ist wiederum diese ambivalente Geschichte von Herausforderung und aber nicht Überforderung. Und also natürlich ist immer nachgeben, nur verwöhnen ist genauso Quatsch wie nur hart sein, ne? und Kinder nur irgendwie zu dressieren. Aber es ist schon wichtig, Widerstände zu erleben, aber nicht potenziell umgebracht zu werden.
Ja, also Widerstände, die brechen. Ja. Was auch immer das individuell bedeutet.
Ja.
Was würden Sie sich in Bezug auf posttraumatische Reifung für die Gesellschaft wünschen?
Also dass eine größere Bereitschaft eigentlich eben auch wahrzunehmen, wie viele unterschiedliche Stimmen und Empfindungen es gibt. Also das erleben wir ja auch, es wird ja auch darüber fantasiert. Wir erreichen Menschen nicht, die ganz andere Befindlichkeiten haben. Also da eigentlich so ein Stück auch zu wahrzunehmen, bereit sein wahrzunehmen und sich ein Stück auch darauf einzulassen, wie kommt jemand zu so einer Wahrnehmung, zu so einer Befindlichkeit? In der Regel werden die Menschen damit nicht geboren, sondern die entwickeln sich. Also die Wege dorthin, nur die eröffnen dann auch Möglichkeiten, was Neues mal zu setzen. Vielleicht eben dann auch Menschen, die sehr verhärtet sind, zu gucken, ob man zumindest erstmal gedanklich, spielerisch mal was anderes denken kann und setzen kann. Und insofern denke ich, also manchmal ist es wichtig, klar zu sein. Und wenn Entscheidungen getroffen werden, die nur in die eine oder andere Richtung gehen, dann muss das manchmal auch gemacht werden. Dann kann ich das nicht eben, also dieses lange in der Schwebe halten, das kann nicht praktisch permanent praktiziert werden, aber das immer noch mal wieder nutzen und etwas zum Schweben bringen. Und einfach mal zu überlegen, wenn wir das aufheben, was ist da drunter, was ist dadurch möglicherweise verdeckt worden, dass ich es nicht aufgehoben habe. Also mit solche Metaphern jetzt nicht irgendwo einfach nur als Schwafel-Metapher zu nehmen, sondern wirklich einfach mal durchspielen. Also auch mit Worten, mit Gedanken etwas mal vormachen. Wie wäre das, wenn? Und Kontexte zu finden, in denen das auch mal so angedacht werden kann.
Ja, oder erfahren werden kann auch.
Erfahren werden kann, ja.
Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und wünsche Ihnen einen ganz, ganz tollen Urlaub. Es geht ja morgen los, haben Sie mir erzählt. Danke, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank. Ja, für mich öffnet sich der Alltagsraum morgen und ich lasse mich auf Unsicheres ein und auf viele neue Möglichkeiten.
Das klingt hervorragend. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work, der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.